Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Unser Gast heute ist Maike Albarth. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Maike Albarth, Sie sind Literaturkritikerin, ausgewiesene Kennerin der italienischen Literatur insbesondere und der italienischen Gegenwartskultur. Im Frühjahr 2009 haben Sie ein bemerkenswertes Buch vorgelegt, das unser Italienbild ergänzt oder auch korrigiert, je nachdem. Titel des Buches ist »Der Geist von Turin, Pavese, Ginzburg, Einaudi und die Wiedergeburt Italiens nach 1943«. Und in diesem Buch erzählen Sie den Aufstieg und Fall des legendären Verlags Einaudi. Ein Verlag, dessen intellektuelle Strahlkraft jahrzehntelang Italiens Geistesleben bestimmt hat. Wenn ich Ihrer Darstellung folge, konnte dieser Verlag nur in Turin entstehen, in Turin, der Barockstadt am Po, der Industriemetropole. Warum da?
Turin ist eine ganz besondere Stadt, weil sich dort unterschiedliche Milieus überlagern. Und das hat es in so einer Form an anderen Orten Italiens zu der Zeit, zu der der Verlag entstand, nämlich 1933, nicht gegeben. Dort herrschte auf der einen Seite dieser aufklärerische Geist der Einigung Italiens, die ja 1861 im Piemont von Turin ausging und dort stattfand. Das ist also spürbar, die Spätausläufer davon und die großen Intellektuellen, die den Verlag dann gründen, zu denen Leone Ginzburg gehört, berufen sich auch immer wieder auf diese historische Phase. Also es gab politische Utopien, die in der Luft lagen. Dann war es aber auch eine Stadt der Arbeiterbewegung. Gramsci ist viel ein Begriff, auch in Deutschland, ein Theoretiker, jemand, der den Sozialismus reformieren wollte, ein Sarde eigentlich, aber auch jemand, der nach Turin gegangen ist und dort studiert hat und eine wichtige Zeitschrift gegründet hat, ein großer Theoretiker war, ein politischer Kopf. Gobetti ist ein anderer. Auch
der ist hier weniger bekannt.
Ja,
Piero Gobetti.
Ist richtig, das ist auch ein unglaublich ausstrahlungskräftiger Mann, der sehr jung dann 1926 an den Folgen von Verletzungen, die ihm die Faschisten, also die Schlägertrupps, beigebracht hatten, gestorben ist in Paris. Eine ganz tragische Geschichte. Er war hochbegabt, er konnte auch Russisch und hat Zeitschriften gegründet und war eben auch ein Visionär, also jemand, der die politische Kultur in Turin sehr stark geprägt hat, der einen liberalen Sozialismus wollte.
Das ist sehr ungewöhnlich, ja.
Das ist richtig, aber ich glaube, dafür ist eben Turin auch wirklich der Ort gewesen, dass man anders gedacht hat, dass dieser Pragmatismus der Unternehmer, denn das war ein weiteres Milieu, das dort geherrscht hat, zusammengeflossen ist oder auch eben bestimmte Widerstandskräfte hervorgerufen hat und dass daraus etwas Neues entstanden ist. Und dann, um dieses Panorama Turins noch ein bisschen zu vervollständigen, gab es auch das jüdische Milieu, das eben auch sehr wichtig ist für den Verlag. Ginzburg ist ein Jude aus Odessa gewesen, die Familie ist nach Italien gekommen und er ist schon in Italien aufgewachsen, aber es gab durch dieses jüdische Milieu eine starke Öffnung nach außen, einen Blick auf das Internationale. Und gleichzeitig ist es natürlich die Hauptstadt des Piemont, also ein Ort, der stark verankert ist in dieser sehr ländlichen Region. Und es gab noch dieses Großbürgerliche und Aristokratische, das mit einfloss in diese ganzen Strömungen. Also das hat sich miteinander verbunden.
Turin also als ein Laboratorium, in dem sich unterschiedliche geistesgeschichtliche Strömungen der Zeit mischten. 6 Figuren spielen bei Ihnen eine Hauptrolle. Sie sind sozusagen Inkorporationen dieses Geistes von Turin, den Sie erzählen. Wer verkörperte welches Element?
Das ist hochinteressant, denn ich glaube, dass gerade in der Gegensätzlichkeit dieser Köpfe auch die Energie Bestand des Verlages und das Besondere. Da war Leone Ginzburg, den ich gerade schon erwähnt habe, der ein sehr frühreifer junger Mann war, der große Intellektuelle, derjenige, der die Ideen hatte und der genau wusste, was er wollte, der eben auch schon viele verschiedene Sprachen konnte als Jugendlicher und den Blick in die slawische Welt geöffnet hat. Er hat auch viel übersetzt. Er hat schon mit 18 Anna Karenina vorgelegt als Übersetzung und er hat seinen Freund Giulio Einaudi, den Sohn des liberalen Senators Luigi, auch eine wichtige Persönlichkeit in Italien, ein Professor für Wirtschaftswissenschaften, der dann nach dem Krieg auch Staatspräsident werden sollte, also ein sehr großbürgerliches Milieu, angeregt, diesen Verlag zu machen. Der Vater, Luigi Einaudi, hatte Zeitschriften und er übertrug die Leitung dieser Zeitschriften seinem Sohn, der damals gerade 18 war, auch aus der Überlegung heraus, dass dieser Sohn möglicherweise nicht so genau wusste, was er machen wollte. Also er hat ihm eine Aufgabe gestellt und diese jungen Männer haben das angenommen. Dann gehörte zu diesem ersten Dreierbund Pavese dazu.
Cesare Pavese, einer der berühmtesten Schriftsteller Italiens.
Genau, damals allerdings noch nicht. Er war da ein großer Melancholiker, der gerne Gedichte schrieb und aus den Lange stammte ursprünglich. Die Familie kam aus den Hügeln dieser Landschaft, die sehr träumerisch ist und auch etwas Melancholisches hat. Auf dem Titelblatt meines Buches kann man im Hintergrund diese Lange sehen, auf dem Umschlag. Denn es ist eine Landschaft, in der sich Pavese sehr verankert gefühlt hat und die auch in seinen Gedichten, die wie eine Kantilene diese Landschaft besingen, wie Natalia Ginzburg einmal gesagt hat, eine Rolle spielen. Und er war derjenige, der an Amerika sehr interessiert war, der Englisch konnte, Moby Dick übersetzt hat. Und er wiederum hat ein internationales Element in diesen Verlag hineingetragen, das aus einer anderen Richtung kam.
Aus dem Westen und Ginzburg, der die russische Literatur übersetzte dann aus dem Osten sozusagen als Synthese.
Genau, das hat sich überlagert und dadurch hatten diese jungen Männer eigentlich jeder einen anderen Schwerpunkt. Sie waren auch vom Charakter ganz unterschiedlich und haben auch viel gestritten, sich auseinandergesetzt, aber sie haben es eben geschafft, mitten im Faschismus, auch übrigens auf Anregung eines gemeinsamen Lehrers von dem Liceo d'Azeglio, das ist ein berühmtes Gymnasium in Turin, der diese jungen Leute zusammengebracht hat, den Verlag auf die Beine zu stellen. Und ich finde, dass das schon sehr bemerkenswert ist. Das hat mich auch sehr fasziniert, als ich begonnen habe, an dem Buch zu arbeiten, dass in einer Zeit, in der natürlich eigentlich eine eher bedrückende Atmosphäre geherrscht hat und eine anti-internationale Stimmung aus der Provinz, also aus einem Ort, der eigentlich an der Peripherie Italiens lag, so etwas kommt. Also dass diese jungen Männer gesagt haben, wir machen das Gegenteil von dem, das jetzt gerade gilt.
Zu dieser Bruderschaft gehörte dann aber später auch Natalia Ginzburg, Frau von Leone Ginzburg, die dem bürgerlichen jüdischen Turin entstammte.
Das Familienlexikon ist ja ihr großer Roman und ich kann dieses Buch jedem Hörer, der es noch nicht kennen sollte, unbedingt empfehlen. Es ist ein wunderbarer Roman, der auch dieses Turin sehr schön porträtiert und davon viel erzählt. Sie ist eine ganz besondere Person und gerade ihre Briefe und auch ihre Art und Weise, mit dieser Männergruppe umzugehen, hat mir sehr imponiert. Sie hat etwas ganz Frisches. Sie hat ein starkes Gespür für Literatur. Sie hat damals begonnen, als ganz junge Frau Proust zu übersetzen. Und die ersten Bände der Recherche sind auch in ihrer Übersetzung dann erschienen. Sie hat Leone Ginzburg sehr jung geheiratet und als 1938 die Rassengesetze in Kraft traten, musste das junge Ehepaar dann in den Süden Italiens, weil sie in die Verbannung gekommen sind. Das war auch ein Schicksal, das mehrere Mitarbeiter des Verlages ereilt hat. Das war ja so eine ganz typische Praxis des Faschismus. Diejenigen, die nicht mit der herrschenden Meinung übereinstimmten, irgendwie in Konflikt kamen, wegzuschicken, also in die Verbannung zu schicken. Das hat man sehr häufig getan. Ein berühmtes Beispiel, der auch beim Verlag dann eine Rolle gespielt hat, war Carlo Levi mit seinem Buch Christus kam nur bis Eboli, das er aus der Verbannung mitgebracht hat. Aber Natalia Ginzburg war zu dem Zeitpunkt eher eine Figur im Hintergrund. Sie hat dann eine wichtige Rolle gespielt direkt nach dem Krieg. Also 1945 ist sie aus Rom dann nach Turin zurückgekehrt und hat im Verlag auch als Lektorin mitgearbeitet. Aber sie hat bei Einaudi auch ihren ersten Roman veröffentlicht. Und zwar hat ihr Pavese da eine Postkarte geschickt in die Verbannung und hat geschrieben, Natalia, hör auf, Kinder zu kriegen und schreib ein schöneres Buch als meins. Also es herrschte auch so ein sehr vertraulicher und frotzelnder Tonfall. Es waren eben unglaublich junge Leute, die wirklich eine Utopie hatten und die Bücher machen wollten für den ganz normalen Leser, die auch sehr viel Wert gelegt haben auf Verständlichkeit der Einführungen ihrer großen Klassiker und die eben trotz des Faschismus ein beeindruckendes internationales Programm gemacht haben und dann natürlich auch auf viel Kritik gestoßen sind und auf Widerstand.
Giulio Einaudi und diese Bruderschaft hat den Verlag ja gegen den herrschenden Faschismus gegründet. Sie haben schon gesagt, 1934. Wie war das denn überhaupt möglich? Ich meine, in Deutschland ist es unvorstellbar.
Da erkennt man dann den Unterschied zwischen dem Faschismus, wie Mussolini ihn geprägt hat, und dem Nationalsozialismus. 1933 erfolgte der sogenannte Eintrag ins Handelsregister, aber der Verlag begann 1934 zu arbeiten und hat die Zeitschriften zunächst einmal betrieben. Es erschienen dort zum Beispiel Verrisse von einem Buch wie Mein Kampf. Also man war auch sehr offen in den oppositionellen Bestrebungen. Das hat man nicht versteckt. Das ging, weil, denke ich, Mussolini in der Literatur und in Verlagen kein zukunftsträchtiges Medium gesehen hat. Für ihn war Radio wichtig, für ihn war Film wichtig. Diese jungen Leute konnten einfach das tun, was sie wollten, mehr oder weniger. Also sie wurden dann ja auch in Verbannung geschickt und durchaus observiert von der Geheimpolizei und haben auch viel riskiert. Aber das war im Windschatten der großen Geschehnisse. Italien, das darf man nicht vergessen, war zu der Zeit vor allem in Mittelitalien und im Süden noch gar nicht vollständig alphabetisiert. In Piemont war das nicht ganz so stark im Norden, aber man hat auch den Einfluss nicht so sonderlich hoch angesetzt. Man wusste, so ein Verlag kann nicht die öffentliche Meinung ändern. Allerdings haben sie, denke ich, falsch eingeschätzt, wie stark diese Ausstrahlung war des Verlages. Denn Einaudi wurde wirklich zum Sammelbecken der jungen Intellektuellen, auch die Studenten. Man wusste schon nach 1943, als dann die Kapitulation passiert war und Italien zerfiel, also als der Widerstand begonnen hat und die deutschen Besatzer versucht wurden zu vertrieben, aber die haben natürlich die Republik von Salò dann gegründet. Auch da sind viele Leute zu Einaudi überhaupt erst gekommen, weil man wusste, dort waren diejenigen, die anders dachten und die für ein neues Italien und den Widerstand standen. Und viele der Mitarbeiter sind ja dann auch in den Widerstand gegangen.
Wenn wir nochmal über Cesare Pavese sprechen wollen, der war ja kein Kommunist oder militanter Antifaschist. Ich glaube, er hatte sich vielleicht zu Zwecken der Tarnung sogar zeitweilig eingeschrieben bei der faschistischen Partei. Maske des Regimes nennen sie es, die sie sich da aufgesetzt haben oder die er sich da aufgesetzt hat. Inwiefern ist denn eigentlich dann sein literarischer Stil doch widerständig gegen den Faschismus?
Er war jemand, der die Amerikaner verehrt hat und darauf gründet sich auch sein Stil. Also er hat versucht, das gesprochene Italienisch einzubinden.
Nach dem Vorbild von Hemingway?
Von Walt Whitman, über den er promoviert hat. Das war etwas, was ihn sehr fasziniert. Dos Passos war wichtig, Steinbeck war wichtig. Er hat die Landschaft des Piemont gesehen als das, was der Midwest für die Amerikaner war. Darauf ist er zurückgekommen. Das waren die Themen, auch die ganz alltäglichen, die er aufgreifen wollte in der Literatur. Das hat er sich von den Amerikanern abgeschaut. Aber er ist eine sehr zwiespältige Figur und er hat sich durchaus angezogen gefühlt. Das wird in einem Notizbuch, das in Italien erst sehr, sehr spät dann erschienen ist, deutlich von der Blut- und Bodenmythologie. Also es gibt da Berührungspunkte, auch über zum Beispiel Inhalte, wie sie Nietzsche vertritt oder andere Theoretiker. Und er war sicherlich kein Faschist, auf gar keinen Fall. Alle seine Freunde waren ja im Widerstand und er war da auch gespalten, mit einer politischen Haltung wirklich Stellung zu beziehen. Er war immer apolitisch. Aber dass er sich von der Mythologie und auch von den Deutschen und auch von dieser nationalsozialistischen Seite durchaus angezogen fühlte, das wird in diesem Notizheft deutlich. Und das ist etwas sehr Bestürzendes. Carlo Ginzburg, der Sohn der Ginzburgs, mit dem ich das Buch in Frankfurt und auch in Berlin vorgestellt habe, hat das gerade als einen Punkt genannt, der für ihn sehr schwierig war, also der ihn sehr umgetrieben hat und für ihn auch schmerzhaft ist, weil man das auch sehen muss, wenn man sich mit Pavese beschäftigt.
Der Verlag Einaudi war ja ganz zweifellos ein elitäres Projekt. Der literarische und wissenschaftliche Anspruch war sehr streng und kein Buch wurde auf den Markt hin konzipiert, auch nicht in der Nachkriegszeit. Gleichwohl hat Einaudi jahrzehntelang eine enorme Breitenwirkung entfaltet. Wie erklären Sie das?
Das Buch hatte damals eine ganz andere Anziehungskraft. Das ist eine parallele Entwicklung, vielleicht auch zu Deutschland. Also wer vorankommen wollte, der hat das über das Buch getan. Bildung galt einfach sehr viel. Und Einaudi hat auch etwas verkörpert. Also es hat etwas Neues verkörpert in Italien. Es hat diese Zukunftslust verkörpert, den Fortschritt. Und wenn man dazugehören wollte, dann hat man sich eben auch dieser Bücher bedient. Sie haben auch viel Wert darauf gelegt, dass die Bücher günstig waren. Elsa Morante, La Storia heißt es ja auch auf Deutsch. Deutsch. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Man hat es als Taschenbuch gemacht und es war ganz billig. Man konnte es also für wenig Geld kaufen und man wollte Bücher wirklich für die Masse machen. Es gab diesen erzieherischen Gedanken. Und elitär ist es in dem Sinne, als dass sie keine Kompromisse gemacht haben mit der Kultur, die so etwas für das Trashige steht. Also das wollten sie überhaupt nicht. Sie wollten keine Massenkultur, Fernsehen, das war alles weit weg. Sondern es ging darum, die Leute zum Lesen zu bringen, aber sie eben auch zu erziehen. Und Elite bedeutete, die anderen mit einzubeziehen. Es war kein elitärer Gedanke, der sich abgeschlossen hätte nach außen. Und ein sehr schönes Beispiel ist Calvino, der ja diese beiden großartigen Bände herausgebracht hat mit Märchen.
Italo Calvino, der dann später dazu gekommen ist.
Genau, er kam 1945 dazu und war eben Schriftsteller und Lektor bei Einaudi. Er war ein großer Freund von Pavese und hat mit 18 Jahren dann im Partisanenkrieg auch gekämpft und wirklich sein Leben riskiert. Und er war einer der führenden Köpfe, gerade nach dem Tod von Pavese 1950. Und er hat diese beiden Bände herausgebracht mit Märchen. Das war dann schon in den 70er Jahren und das ist ein ganz großes Projekt gewesen und ein Projekt, das bis in die Schulbücher vorgedrungen ist, Italiens, und bis heute eine große Rolle spielt in dem Land. Und es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit Büchern Breitenwirkung erzielen kann.
Jetzt hören wir aber Musik. Maike Albart, Sie haben uns mitgebracht
Indaco von Ludovico Einaudi heißt das Stück. Ludovico Einaudi ist der Sohn von Giulio Einaudi und ich habe für das Buch Renata Einaudi, die alte Witwe, besucht, die inzwischen schon 90 Jahre alt ist, und sie hat mir diese CD ihres Sohnes geschenkt. Ihr Vater war selbst Dirigent und dieser Sohn tritt nun in die Fußstapfen. Also ein Stück Musik aus dem Verlagshaus Einaudi, wenn Sie so wollen.
Sie hörten die Wunschmusik von Maike Albart, Autorin von Der Geist von Turin und die Wiedergeburt Italiens nach 1943. Ein wunderbares Buch über den Turiner Verlag Einaudi und die piemontesische Spielart der Aufklärung. Sie erzählen in Ihrem Buch von denjenigen, die den Verlag gestalteten. Und nicht zuletzt, Maike Albart, erzählen Sie auch von der Stadt Turin, in der Sie selbst einige Jahre gelebt haben. Sie sind ja von Haus aus Germanistin und Romanistin. Und ja, was hat eigentlich Ihr Interesse an Italien geweckt? Was hat Sie nach Turin gezogen?
Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Ich wollte nach dem Abitur ein Jahr weggehen zunächst einmal und unbedingt in den Süden nach Italien. Ich kannte Italien gar nicht. Meine Eltern sind immer nach Skandinavien in den Urlaub gefahren und ich glaube, es war einfach der Gegenentwurf zu dieser Biografie. Ich hatte ein Italienbild, das bestand aus Musik, aus Verdi-Opern und aus Literatur. Ich hatte Pavese gelesen und Moravia und einige literarische Eindrücke, aber sonst ein sehr versponnenes und verschwommenes Bild dieses Landes und kam dann nach Turin. Ich habe da zunächst Sozialarbeit gemacht und in einem Jugendzentrum in der Peripherie der Stadt gearbeitet. Und das war eine sehr gute, denke ich, Erfahrung, weil ich da mit einer ganz bestimmten Realität konfrontiert wurde.
Wann war das etwa?
Das war 1985. Ich war 18 Jahre alt und mir wurde dieses Land um die Ohren gehauen. Also ich habe gleich einen Eindruck bekommen von den sozialen Problemen, die durch die starke Immigration, die ja auch in Italien stattgefunden hatte, entstanden sind. Also ich wurde mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die mir so ganz unbekannt war. Und das war etwas Positives, denn man hat dort in Turin gerade die 70er Jahre, die Spätausläufer dieser 70er Jahre der politischen Bewegung noch sehr, sehr stark gemerkt. Und es war auch eine Politisierung dann für mich.
Sie haben angedeutet, Immigration gab es dort. Also Sie meinen damit die süditalienischen Auswanderer, die dort bei Fiat an den Bändern beschäftigt wurden, aber nicht in der Stadt integriert waren.
Es war in den 80er Jahren, als ich dort war, immer noch so und auch bei meinen Freunden war das ganz üblich, dass man sagte, ich komme aus Kalabrien oder ich komme aus Neapel, obwohl diese Jugendlichen da ja schon geboren waren. Also man merkte einfach das Gefälle, was es gab und das hat sich jetzt in Turin ja wieder verändert, weil es dort so viele rumänische und afrikanische Einwanderer gibt. Also es ist eine Stadt, die sehr am Puls der Zeit war, wo eine Industrialisierung das soziale Leben sehr stark geprägt hat und dann jetzt wieder eine Deindustrialisierung eingesetzt hat. Und deswegen ist es eine Stadt, in der die Brüche spürbar werden. Und das hat mich natürlich von Anfang an fasziniert. Und ich habe dann damals auch, weil ich dann begonnen habe zu studieren, auch gemerkt, dass es diesen anderen Pol gibt, also dieses intellektuelle Italien, das gerade sich in Audi konzentriert und auf der anderen Seite Fiat und die Arbeiterstadt und die großen industriellen Projekte, die ja seit der Jahrhundertwende schon bestanden haben. Also das trifft dort alles aufeinander und das spürt man natürlich.
Sie haben dann in Italien studiert?
Ja, ich habe in Italien begonnen zu studieren. Ich habe dann noch in Berlin weiter studiert und bin dann aber wieder nach Italien zurückgegangen, auch nach Padua. Ich war nicht nur im Piemont, sondern auch in Padua und später in Rom und auf Sardinien. Und habe Literaturwissenschaften studiert. In Padua habe ich dann den Lyriker Andrea Zanzotto kennengelernt, der mich dann über viele Jahre beschäftigen sollte, weil diesem Lyriker auch dann meine Doktorarbeit geschuldet war.
Auf den kommen wir nachher nochmal zu sprechen. 2002 haben Sie für Ihre Arbeit als Literaturkritikerin den Alfred-Kerr-Preis erhalten. Und 2006 wurde Ihnen auf der Frankfurter Buchmesse die Übersetzerbarke verliehen. Aber nicht, weil Sie Übersetzerin sind, Sie übersetzen nicht selbst, sondern weil Sie als Literaturkritikerin es sich zum Prinzip gemacht haben, bei Ihren Arbeiten auch die Arbeit des Übersetzens zu würdigen. Das ist eine Haltung, die Sie offenbar von anderen Literaturkritikern unterscheidet. Warum?
Ja, das ist natürlich mühsam, wenn man als Literaturkritiker gerade bei den Zeitungstexten auch noch sich zur Aufgabe macht, immer das Original anzuschauen. Ich tue das sehr gern, weil ich auch finde, dass die Übersetzer eine ungeheure Arbeit leisten und dass das Übersetzen eben etwas ist, das wirklich eine große Kultur und sehr viel Bildung erfordert. Ich freue mich auch über diese Auszeichnung ganz besonders. Da war ich sehr stolz drauf, denn ich weiß, dass die Übersetzer sehr, sehr streng sind. Also ich habe höchsten Respekt vor ihnen, denn es ist ja wirklich eine eben wenig einträchtige Arbeit, die aber so viel erfordert. So viel Einsatz auch erfordert.
Und die eben oft gar nicht wahrgenommen wird.
Genau, ja. Sie wird wenig gewürdigt und ich denke, deswegen haben die Übersetzer mir auch diesen Preis gegeben, weil ich eben darauf achte oder versuche darauf zu achten, in den Sprachen, die ich kann, das auch in die Rezensionen mit einfließen zu lassen. Literaturkritik hat ja auch begonnen als Übersetzungskritik. Das ist ja einer der Kerngedanken der Philologie, dass man sich die Texte anschaut und sieht, wie funktioniert das in einer anderen Sprache. Aber es wird wenig kultiviert.
Worauf kommt es Ihnen bei einer Übersetzung an?
Der Übersetzer sollte besonders gut Deutsch können, also auf eine breite lexikalische Ausgestaltung des Textes, dass die verschiedenen Farben auch im Deutschen dann spürbar werden, dass die Figuren sich unterscheiden, wenn das im Italienischen so ist, also dass die Figurenrede stimmt, dass idiomatische Redewendungen richtig sind. Also alles das, was einen literarischen Text an sich auch zu einem qualitätsvollen Text macht, das gilt für die Übersetzung eben ganz genauso. Besonders gut gefallen mir Übersetzer, die in der Lage sind, so dialektale Einsprengsel oder vielleicht auch umgangssprachliche neu zu erfinden. Das können einige sehr, sehr gut. Es gibt etliche, die das wunderbar beherrschen. Annette Kopetzky ist ein Beispiel oder Hinrich Schmidt-Henkel. Oder Barbara Kleiner hat es geschafft, auch bei ihrem Ippolito Nievo, dem so eine ganz besondere Farbe zu geben, ihres Vevo-Übersetzung. Also es gibt etliche, die wunderbar das können. Und dafür muss man natürlich viel wissen über die Zielsprache. Man muss auch in der Zielsprache literaturgeschichtliches Wissen haben, sich in den verschiedenen Jahrhunderten auskennen, um das zu reproduzieren. Und ich finde es eben immer besonders schön, wenn auch Wörter mal erfunden werden, die im Italienischen vielleicht ein Slang sind. Also mir fällt jetzt ein Begriff ein, den Annette Kopetzky geprägt hat. Sie spricht zum Beispiel bei einer Übersetzung eines italienischen Mafia-Romans immer von Schwuppen. Und damit sind die Schwulen gemeint. Und das ist eben auch im italienischen Original so ein kurioser Ausdruck. Und solche Ideen zu haben, das finde ich, ist eine Leistung.
Und so entsteht dann die Illusion, des Originals.
Wenn man das Gefühl hat, es könnte ein Roman sein, der genauso gut hätte auf Deutsch geschrieben sein können. Das, glaube ich, ist dann das, was ein Übersetzer erreichen kann und was natürlich dann wunderbar ist, auch für den Leser.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie haben promoviert über den Lyriker Andrea Zanzotto. Sie kennen ihn offenbar auch persönlich. Ein sehr, sehr schwieriger Dichter, hochkomplex. Und die Übertragung seiner Gedichte, nicht durch Sie, erschien Ihnen so ungenügend, dass Sie sich die Frage gestellt haben, ob es nicht besser wäre, auf die Übersetzung zu verzichten, als schlechte Übersetzung zu liefern. Dann bliebe ein solcher Dichter außerhalb seines Landes in einer anderen Sprache stumm.
Da haben Sie natürlich recht. Das war auch ein sicherlich polemisches Urteil. Ich wollte damit nur darauf aufmerksam machen, dass die Übersetzung vom Übersetzer das Höchste abverlangt und dass man eben sehr vorsichtig sein muss. Und die Übersetzer sagen mir auch immer, dass sie sehr froh sind, wenn man streng urteilt. Andrea Zanzotto ist ein Lyriker, der in der Tradition der Hermetik steht und sicherlich einer der schwierigsten ist der zeitgenössischen Lyrik. Er ist Jahrgang 21 und lebt in der Nähe von Venedig in der Provinz von Treviso im Veneto. Und man braucht natürlich für die Übersetzung dann auch das Wissen um parallele Traditionen oder um die Stimmen, die ihn auch in Italien geprägt haben. Und dann ist die Frage, wie man das im Deutschen reproduzieren kann. Ich selbst könnte es nicht. Es ist ganz, ganz schwierig und ich habe höchsten Respekt vor den Versuchen. Aber sicherlich, es ist die Frage, wie man das dann löst im Deutschen. Und es ist auch schade, da gebe ich Ihnen recht, wenn Stimmen überhaupt nicht gehört werden, weil es sie eben dann in der deutschen Sprache nicht gibt.
Sie hätten sich die Übersetzung von den Gedichten Zanzottos nicht zugetraut, obwohl Sie sie andererseits offensichtlich sehr gut verstehen und damit gearbeitet haben und darüber promoviert worden sind.
Es ist wirklich die allerhöchste Ebene der Beschäftigung mit Literatur, das von einer Sprache in die andere zu übertragen. Und meine Arbeit ist eine andere. Für mich geht es eben immer darum, mich den Büchern anzunähern oder auch den Menschen, die diese Bücher geschrieben haben. Und ich tue das aus einer ganz anderen Warte.
Ja, von den Übersetzungen und von den Büchern wieder zur Musik. Diesmal ist es Lucio Dalla, den Sie uns mitgebracht haben, Maike Albert.
Ja, Lucio Dalla gehört zu meiner italienischen Biografie dazu. Wer in Italien gelebt hat in den 80er Jahren, der hat ihn auf jeden Fall auch einmal im Konzert gehört. Also für uns war das als Studenten das, was man unternommen hat. Man ging auf die Konzerte von Lucio Dalla. Dies ist eine Platte aus den 90er Jahren und den Titel, den ich ausgesucht habe, der heißt Amici und der bezieht sich auf die Kindheit und die Freundschaften in der Kindheit und in der Jugend in den 50er Jahren in Italien. Und er hat diese Mischung aus Melancholie und Lebenslust.
Quando eravamo piccoli sempre fuori, pochi e spiccioli, sporchi duri e un po' ridicoli, eravamo noi amici, gatti neri in mezzo ai vicoli, baci rubati dietro agli angoli, sempre insieme indivisibili, eravamo noi amici. Alle 9:30 sotto la sua porta, lei alla finestra, esco un'altra volta. Dai, domani è festa, andiamo a camminare un po' su e giù al mare.
Gast bei Doppelkopf auf HR2 Kultur ist heute die Literaturkritikerin Maike Albert, die mit ihrem Buch Der Geist von Turin an die Geschichte des Einaudi Verlags erinnert hat. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Der Einaudi Verlag hat sich der geschichtlichen Aufarbeitung von Anpassung und Widerstand unter Mussolini durchaus verpflichtet gefühlt, hat entsprechende historische und literarische Werke publiziert, etwa Primo Levis Auschwitz-Buch Ist das ein Mensch oder Giorgio Bassanis Die Gärten der Vinci-Contini. Aber kann diese Aufarbeitung des Faschismus für Italien insgesamt gelten?
Nein, das ist ja das große Problem, das man jetzt auch hat. Man kann in Italien einen historischen Revisionismus bemerken. Das Neueste ist, dass sich Jugendliche die Reden von Mussolini auf ihren iPod laden und dass auch der Ministerpräsident selbst keine großen Berührungsängste hat mit Inhalten, die irgendwie faschistisch sind. Also da wird nicht mehr genau geschieden. Zum Beispiel wurde er ja beim Wahlkampf 2005 mit Duce-Rufen begrüßt.
Er trat auch immer im schwarzen Hemd auf.
Ja, das sind so Zeichen, die verwendet werden, die aber symbolischen Wert haben. Und wenn da nicht ganz genau aufgepasst wird, dann deutet sich da schon an, dass die Unterschiede auch zwischen konservativen Positionen und postfaschistischen Positionen einfach verwischen. Und das halte ich für sehr gefährlich. Das ist eine Tendenz, die man einfach bemerken kann in den letzten 20 Jahren seit 1994 verstärkt. Und das ist sehr bedenklich. Ich glaube, dass es sich so verhält, dass man in Italien, das sich ja verstanden hat als eine Republik, die sich aus dem Widerstand gegründet hat, vermieden hat, auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene eine Auseinandersetzung zu betreiben. Das ist auch der große Unterschied zu Deutschland. Man hat auf der einen Seite schon historisch versucht, es aufzuarbeiten. Gerade im Einaudi-Verlag sind großartige Studien dazu entstanden. Es gibt viele, viele Historiker, die das sehr gründlich getan haben. Es gibt neuerdings dieses Dizionario del Fascismo, ein sehr gutes Instrument, um sich damit zu beschäftigen, aber eine Fülle von Publikationen. Also da beherrscht überhaupt keinen Mangel. Aber auf der anderen Seite gab es in der Gesellschaft, glaube ich, so ein bisschen die Tendenz, das als Alibi zu nehmen. Also man hat gesagt, Italien ist aus dem Widerstand entstanden. Und das befreit uns davon, uns auch juristisch damit auseinanderzusetzen. Es hat keinen Kriegsverbrecher sich verantworten müssen vor Gericht in Italien für das, was passiert ist. Also man hat versucht, in den 40er Jahren das Land zu befrieden, obwohl auch die Verfassung dann sich sehr stark gründet auf diesem Gedanken des Antifaschismus. Aber dieser Konsens, der eigentlich sonst in Europa besteht, dass man sich erklärt auch aus einer Position gegen den Faschismus, das hat in Italien in den letzten Jahren sich sehr aufgeweicht. Und das wird eben überall bemerkbar. Berlusconi hat einmal gesagt, Mussolini sei nicht kriminell gewesen und der italienische Faschismus sei auch nicht so schlimm gewesen. Also immer dieser Versuch der Relativierung. Und das finde ich sehr bedenklich. Und das teilen auch viele Italiener mit mir, diesen Eindruck.
Zurück zum Verlag Einaudi. Junior Einaudi musste seinen Verlag in den 80er Jahren verkaufen und heute gehört Einaudi zu Mondadori und damit zum Medienimperium von Berlusconi. Ist der Verlag damit tot, wie der Historiker Carlo Ginzburg, der Sohn von Natalia und Leone Ginzburg, erklärt hat?
Ja, er hat sich daraufhin zurückgezogen und war da sehr vehement. Damit hat er auch recht, finde ich, sich so zu verhalten. Denn wenn man aus diesem Elternhaus stammt, das den Verlag unter einem ganz anderen Vorzeichen gegründet hat, dann ist es natürlich eine bittere Ironie der Geschichte. Der Verlag hat eine sehr gute Backlist. Also es ist immer noch einer der ganz großen Verlage in Europa. Sie haben ein gutes Programm, aber es gibt Vorfälle, gerade in der letzten Zeit, dass Bücher abgelehnt wurden. Ein spektakulärer Fall ist Marco Belpoliti, die gegen Berlusconi sich gerichtet haben. Dieser Marco Belpoliti ist ein Einaudi-Autor gewesen und er hat ein Buch geschrieben über Berlusconis Umgang mit seinem eigenen Körper und hat da eine Parallele gezogen zum Umgang mit dem Staatskörper. Also das, was ich gerade auch schon so ein bisschen angedeutet habe, diese Fahrlässigkeit in vielen Dingen. Und die Neigung, sich wie ein guter Landesvater oder ein Familienvater oder ein Firmenchef zu gerieren, das taucht da alles auf. Und dieses Buch ist nicht erschienen bei Einaudi. Also Einaudi, wie es einmal war, das gibt es nicht mehr. Der Verlag mit seiner Ausrichtung, wie er in den 30er Jahren war, in den 40er, in den 50er bis in die 80er hinein, der existiert in der Form nicht mehr. Aber der Einaudi Verlag hat glücklicherweise gestreut gewissermaßen, so könnte man es sagen. Also er hat diese Idee weiter verbreitet und es gibt viele Leute, die aus diesem Umfeld kommen, die etwas Eigenes jetzt aufgezogen haben. Insofern hat sich der Geist des Verlages nicht verloren.
Maike Albert, wenn der Verlag tot ist, so wie es in diesem Sinn, so wie Sie es vorhin geschildert haben, ist dann auch das Einaudi Italien tot, von dem Sie so schön erzählt haben?
Nein, das glaube ich nicht. Also da entdecke ich doch zu viele Bewegungen, die in dieselbe Richtung gehen. Das Rettende scheint dennoch zu wachsen. Es gibt ja gerade kleinere Verlage, die diesen Geist weiter verkörpern. Ein Beispiel ist Donzelli. Der war selbst Lektor bei Einaudi, ein Historiker, der dann in den 80er Jahren sein eigenes Haus gegründet hat und bis heute erfolgreich ist im Bereich Sachbuch. Das sind ganz charakteristische kleine Bücher. Also auch er geht über die Grafik und zeigt, dass das etwas anderes ist, setzt andere Schwerpunkte. Dann gibt es noch andere kleine Verlage, die auch in dieser Tradition stehen. Notte Tempo ist ein prominentes Beispiel. Ginevra Bompiani, selbst eine Verlegertochter, hat auch mit einer Einaudi-Nichte diesen Verlag gegründet. Und auch sie steht für etwas anderes. Das sind kleine Unternehmen, ein ganz wunderbarer Verlag. Netzwerk ist auch Minimum Fax. Das sind ganz junge Leute in Rom. Und sie haben nicht zufällig diesen Verlag gegründet, 1994, als Berlusconi an die Macht kam. Auch aus diesem Gefühl heraus, wir müssen jetzt etwas unternehmen und wir brauchen einen Sammelbecken. Wir brauchen ein Projekt, so wie der Einaudi-Verlag auch immer ein Projekt war, an dem wir festhalten können und mit dem wir auch andere Positionen vertreten. Und da sind diese verschiedenen Verlage wirklich auch sehr gut und sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein Zeichen, finde ich, für Gegenbewegungen in der Gesellschaft.
In Rom gibt es ja auch seit einiger Zeit eine Buchmesse für die kleinen und mittleren unabhängigen Verlage. Und das Motto heißt Più Libri, Più Liberi. Könnte man das so übersetzen? Je mehr Bücher wir lesen, desto freier denken wir?
Ja, und vor allem sind es ja Bücher, die eben aus den Rastern der großen Publikumsverlage herausfallen. Diese Leute haben genau wie die Lektoren von Einaudi früher Zeit zu lesen. Sie haben große Entdeckungen gemacht. David Foster Wallace zum Beispiel wurde in Europa von diesem kleinen Verlag Minimum Fax entdeckt. Minimum Fax heißt er übrigens, weil sie ihre Zeitschrift, mit der sie begonnen haben, per Fax verschickt haben am Anfang. Und das ist so die Philosophie, der sie dann auch weiter angehangen haben. Also die haben einfach eine größere Beweglichkeit und können auch reagieren auf gesellschaftliche Umbrüche und Strömungen und machen dann Bücher, die dazu passen.
Die Gegenbewegungen in der Zivilgesellschaft gegen Berlusconi, die finden auch im Internet statt. Es gibt ja auch Bloggerbewegungen. Das Lina Volk hat sich genannt. Die haben große Demonstrationen auf die Straße gebracht. Diese Demonstration, die forderte den Rücktritt Berlusconis, weil er sich nicht an die Gesetze hält. Diese Opposition richtet sich aber auch gegen den sogenannten Berlusconismus. Was ist damit eigentlich gemeint?
Damit ist, denke ich, so ein übersteigerter Materialismus gemeint und der Verlust eines staatsbürgerlichen Denkens, der Verlust demokratischer Prinzipien und vor allem der Verlust des Gemeinwohls. Also das, was die Polis war, die Idee eigentlich der Gemeinschaft, das ist ja sehr stark ins Hintertreffen geraten. Und stattdessen, das ist in Italien ja häufig die Entwicklung gewesen, zählt höchstens noch die Familie, aber nicht mehr die Institutionen an sich, nicht mehr das Gemeinwohl. Und dagegen richten sich diese neuen Bewegungen der Zivilgesellschaft. Es ist nur leider so, zum Glück gibt es die, ich bin darüber sehr froh und ich denke, viele Italiener sind das auch, dass es politische Impulse sind, aber noch keine starke politische Bewegung. Sehr wichtig ist die Bewegung der Studenten auch, denn die sind, finde ich, das fiel mir auch in der Uni auf, wenn ich da auch mit Kollegen und Freunden spreche, die sind viel wacher und sehr engagiert und die sind auch anders, die 17-Jährigen, als sie vor 20 Jahren waren oder auch noch vor 10 Jahren. Und ich glaube schon, dass diese Generation sich bemühen wird um Veränderungen. Sie haben natürlich große Schwierigkeiten. Also die Jugendarbeitslosigkeit liegt im Moment 2009, 2010 bei 27% und das Wirtschaftswachstum hat sich verringert um fast 5%. Also die Lage ist absolut dramatisch, auch noch viel dramatischer als in Deutschland. Und das wird häufig auf dem Rücken der jungen Generation ausgetragen, denn in Bildung und Forschung wird überhaupt nicht mehr investiert. Aber ich spüre schon eine große Unduldsamkeit bei diesen jungen Leuten. Und das finde ich auch großartig. Also ich habe an vielen Veranstaltungen teilgenommen. Da merkte man diese Energie und diese neue Lebendigkeit. Jemand, der auch so eine Ikone geworden ist dieser Bewegung, ist sicherlich Roberto Saviano, der ja mit seinem Buch Gomorra, das auch bei uns vor 3 Jahren erschienen ist, über die neapolitanische Mafia, die Camorra, Furore gemacht hat und der für ein Engagement steht gegen das Herrschende. Also der einfach deutlich macht, welches die Schwierigkeiten sind und wie gekämpft werden müsste und wie die Lage des Landes ist. Und ich hoffe, dass da auch etwas Neues sich entwickelt nach und nach.
Nur wie das aussehen könnte?
Das weiß man noch nicht. Das muss man abwarten und man kann nur hoffen, dass es sich auch in eine politische Bewegung dann umwandelt mit Köpfen, mit Personen, die für etwas anderes stehen.
Das sind ja Bewegungen zum Teil auch gegen die Parteien, die Linken.
Es dürfte nicht nur bei so einem Gestus des Widerstandes bleiben, sondern es müssten sich ja auch Personen finden, die dann für diese Veränderung stehen und die sich einbetten lassen in politische Strukturen, sodass daraus auch eine gesellschaftliche Kraft werden kann, die wirklich einen Wandel erzwingt. Und das braucht Zeit und das wird noch eine Weile dauern.
Von dem Schriftsteller Ennio Flaiano stammt das Bonmot. In Italien ist die Lage verzweifelt, aber nicht ernst. Was meinen Sie dazu?
Ich glaube, die Lage ist inzwischen doch sehr ernst. Es ist dramatisch, weil es jetzt eben auch, aber vielleicht erzwingt das dann einen Wandel, in wirtschaftlicher Hinsicht so kritisch geworden ist. Und das ist dann immer die Sprache, die vielleicht alle verstehen, wenn klar wird, dass die Regierung, die derzeit amtiert, eigentlich gar nicht regiert hat und sehr, sehr wenig gemacht hat dafür, dass sich die Bedingungen verbessern. Denn damit waren sie ja angetreten. Es war ja immer die Rede davon, dass sich zumindest wirtschaftlich etwas verbessern sollte. Und das ist nicht geschehen. Das Gegenteil ist passiert. Und vielleicht wird das dann wieder tatsächlich einen tiefergehenden Wandel provozieren. Das wäre eine Hoffnung, dass daraus etwas Neues dann erwächst.
Ja, wir sind damit am Ende angelangt. Maike Albart, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren im Studio bei Doppelkopf HR2 Kultur. Zum Abschied nochmal einen Cantautore.
Giovanotti. Ja, das ist ein wunderbarer Cantautore und vielleicht ist es auch das Motto, das man jetzt an das Ende der Sendung stellen könnte. Muoviti, muoviti, beweg dich, das ist der Geist der frühen 90er Jahre, der in dieser Musik steckt und der dieses Neue und das Aufbrechen auch alter Strukturen kennzeichnet. Man soll eben etwas machen, man soll etwas unternehmen, etwas Neues beginnt und das ruft dieser Cantautore uns entgegen.
Als Gastgeberin verabschiedet sich Michaela Wunderle.
Oh yeah! Gente, gente, divertente, fatevi prendere dai per un momento, liberati dallo stress e dal tormento, libera l'anima da tutti i limiti che condizionano te e i tuoi simili, lascia la carica scorrere nelle tue vene, forse lasciandoti andare magari conviene, io dico che ti conviene certamente, libera l'anima, il corpo e anche la mente, cerca di guardare il mondo con gli occhi più aperti, cerca di fare qualcosa che ti diverti, muoviti, muoviti.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.